Herzlich willkommen, liebe Hörer, zur 9. Ausgabe von Weniger Bürokratie und besseres Recht. Wir sprechen heute mit
Frau Professor Zikon
und Herr Professor Schachtner. Beide beschäftigen sich mit Beteiligungsformaten in Kommunalverwaltung in unterschiedlichen Ländern, einmal in Deutschland und in Österreich. Wir freuen uns sehr auf das Gespräch und hoffen, Sie finden dieses Thema genauso spannend wie wir. Ja, dann herzlich willkommen zur 9. Ausgabe von Weniger Bürokratie und besseres Recht, dem Podcast des Netzwerks für bessere Rechtsetzung und Bürokratieabbau. Wir freuen uns sehr, Sie heute hier begrüßen zu dürfen, Frau Zikon und Herr Schachtner. Sie beschäftigen sich beide mit Beteiligungsformaten der öffentlichen Kommunalverwaltung, wenn auch in zwei unterschiedlichen Ländern, in Deutschland und in Österreich. Über einen Vergleich der beiden Verwaltungen und über einen Vergleich der Chancen der Bürgerbeteiligung wollen wir heute mit Ihnen sprechen. Frau Zikon, Sie sind Professorin an der Fachhochschule Oberösterreich in Linz für Public Management und forschen dabei zu Themen wie digitaler Verwaltung für grüne Städte oder kommunales Management. Herr Schachtner, Sie sind bei uns Netzwerkmitglied und seit Juli 2023 Professor an der Hochschule Rhein-Main für Wirtschaftsinformatik und Digitalisierung der Verwaltung. Davor waren Sie sowohl länger bei der Stadt Kempten als Chief Digital Officer und als Professor an der Internationalen Hochschule für Public Management tätig. Jetzt habe ich Sie natürlich schon ein klein wenig vorgestellt, aber ich würde Sie trotzdem kurz bitten, über Ihren Werdegang zu sprechen und vielleicht über Ihre Motivation, vor allem in Bezug zum heutigen Thema, zur Bürgerbeteiligung. Wie kamen Sie denn dazu, in diesem Bereich zu forschen? Was interessiert Sie an dem Thema? Gerne erst Frau Zikon und dann Herr Schachtner.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Seit den frühen 2000er Jahren widme ich mich mit dem spannenden und sehr vielseitigen Thema des Public Managements. Und das umfasst ja unter anderem effektives, effizientes, qualitätsvolles, aber auch natürlich kunden- und bürgerorientiertes Verwaltungshandeln. Und das gelingt und dazu braucht es immer auch die enge Zusammenarbeit mit den gewählten politischen Entscheidungsträgern. Und die Beteiligung der Betroffenen ist da ein ganz wichtiger Teilbereich meines Erachtens. Die Stakeholder, die Bürgerinnen und Bürger hier als Ergänzung in der repräsentativen Demokratie mit einzubeziehen, gerade wenn es um Ideenaustausch geht, wenn es um die Akzeptanz von Lösungen geht, wenn es um den Abgleich von Perspektiven geht. Und ich habe bemerkt, dass es eigentlich auf kommunaler Ebene einen ganz großen Hebel hat. Und eben, Gemeinden sind der Ort, wo wir leben, wo wir wohnen, wo wir arbeiten, wo wir unsere Freizeit verbringen. Und die Entscheidungen, die dort getroffen werden, betreffen uns sehr unmittelbar und direkt. Sie sind spürbar, sie sind sichtbar für uns. Und das betrifft alle Lebensbereiche, egal ob das der Bildungs-, der Sozialbereich ist, im Kulturbereich, Sport, Freizeit, Natur, Land-, forstwirtschaftliche Themenfelder und aber auch Umwelt-, Energiethemen. Ja, in diesen Bereichen haben Gemeinden in Österreich zumindest eine recht wichtige Handlungskompetenz, nicht zuletzt auch in der Raumordnung oder auch in der Flächenwidmung. Und jeder möchte natürlich auch in einer attraktiven Gemeinde leben. Und attraktiv ist es dort, wo eben diese Lebensbereiche gut gestaltet sind. Und gut gestaltet heißt auch, dass es den Bedürfnissen der Betroffenen sehr nahe kommt oder auch diese berücksichtigt werden. Und daher, glaube ich, ist es ein wichtiges Thema, die Menschen mitzunehmen, die Bürgerinnen und Bürger zu beteiligen oder auch verschiedene Akteursgruppen, die von Entscheidungen betroffen sind. Genau. Und das Thema hat einfach auch Partizipation, hat, glaube ich, in den letzten Jahren ganz eine hohe Aufmerksamkeit auch gewonnen. Nicht zuletzt dadurch, dass der österreichische Verwaltungspreis seit etlichen Jahren eine fixe Kategorie Partizipation und Co-Kreation aufgenommen hat und das auch einen hohen Stellenwert dadurch auch bekommt.
Herr Schachtner, dann gerne Sie auch.
Ja, vielen Dank auch für die Einladung von meiner Seite. Ich bin ja auch tatsächlich schon mehrere Jahre jetzt im Netzwerk aktiv. Das ist allerdings mein erster Podcast und dementsprechend freue ich mich auch, hier in der Zweierkonstellation hier anzutreten. Dementsprechend, ja, was betrifft mich in Bezug direkt mit Bürgerbeteiligung, Bürgerpartizipation? Ich bin jetzt seit 23 Jahren selbst kommunales Mitglied, war immer in Landes- oder in kommunalen Einrichtungen als Beamter beschäftigt. Das heißt, seit dem Jahr 2000 bin ich in unterschiedlichen Rollen eigentlich immer mit direkter Bürgerbeteiligung aktiv gewesen, auf Sachbearbeiterebene, vom Sozialbereich bis hin zu Bauen, bis hin zur Wirtschaftsförderung eingesetzt gewesen. Das heißt also an der Front sozusagen im täglichen Parteiverkehr mit unterschiedlichen Interessensträgern, weil auch tatsächlich Bürgerpartizipation kann sehr unterschiedliche Ausprägungen haben, ja, vom Unternehmer bis hin zum Sozialhilfeempfänger, bis hin zu Leuten, die eben sehr bildungsfern, aber auch quasi diejenigen, die mit sehr stark fachlichem auf einen zukommen in der Sachbearbeitung. Und dementsprechend ist es auch so, was mich an der Forschung interessiert zu diesem Themenbereich, sind eigentlich gesellschaftliche Wandlungsströme. Also wie ist zum Beispiel auch regionale Identitäten verortet? Da werden wir vielleicht heute im Verlauf auch noch kurz zu sprechen kommen. Wie sieht überhaupt gesamtgesellschaftlich gewisse Trends aus, die in der Partizipation so erwartet werden? Ja, was sind das auch für Hürden und Hindernisse für die Verwaltung, dem allen gerecht zu werden, um eben auch nutzerspezifisch zu denken? Und gerade Sie haben es angesprochen, ich bin seit kurzem mit Schwerpunkt Digitalisierung in der Verwaltung auf eine Professur gestoßen. Wir wollen natürlich auch nutzerzentrierte Services bieten, das heißt die digitalen Dienste, die leider noch, ja, zumindest hier für Bundesdeutschland einen Durchschnitt von 8-10% der Anträge ausmachen im direkten Nutzervergleich, wollen wir halt stark steigern und dementsprechend auch die Akzeptanz von digitalen und Services sozusagen erhöhen an der Stelle. Und das gelingt uns nur, wenn wir die Nutzerperspektive noch viel mehr erheben und direkt auch tatsächlich die Meinungen quasi über vorhandene Services als Grundlage für Optimierungen nehmen. Ja, gleichzeitig ist natürlich Bürgerpartizipation abschließend zu meinem Intro noch ein sehr wichtiger Punkt, weil auch gesetzlich in verschiedenen Angelegenheiten der Raumordnung vorgeschrieben ist. Das heißt, Themen sind nicht immer freiwillige Leistungen für den Staat, sondern die sind auch quasi vorgegebene Themen. Was allerdings zur Diskussion stehen sollte, da können wir heute auch gerne diskutieren, ist, wie setzt der Staat seine Verpflichtungen um, mit welchem Engagement und wie nachvollziehbar und wie wichtig erscheint dem auch quasi dem Bürger die Meinung sozusagen, wie Behörden diese einbeziehen in ihre Entscheidungen. Ja, und deswegen spreche ich hier sehr gerne zu diesem Thema heute mit Ihnen.
Vielen Dank, Frau Zetzer und Herr Schachtner. Zu Beginn dann vielleicht erstmal eine eher grundsätzliche Frage. Wie steht es denn generell um die Bürgerbeteiligung oder um die Partizipation auf kommunaler Ebene? Ist das in Deutschland und Österreich ein häufig angewandtes Instrument und vielleicht darauf aufbauend, bei welchen Problemen bzw. bei welchen Vorhaben bietet sich die Bürgerbeteiligung denn an und bei welchen Vorhaben eher nicht? Herr Schachter, können Sie über den Stand in deutschen Kommunen berichten?
Ja, dann hänge ich hier gleich die Ausführungen an, die ich gerade abschließend von mir gegeben habe. Also einerseits ist in Paragraph 3 Baugesetzbuch, das also länderübergreifend gültig ist, ein sogenanntes Betroffenenverfahren vorgesehen. Das heißt, wenn wesentliche Änderungen zum Beispiel in einem Stadtgebiet oder eben auch im peripheren Umland, die den Gebietscharakter von einer Gegend beispielsweise, die innerhalb einer Stadt als Quartier bezeichnet, also ein Stadtteil, wenn Sie so möchten, oder eben auch, wenn im unbebauten Umland zum Beispiel ein Eingriff vorgenommen wird, dann ist zwingend hervorgehoben, dass wir eine Bürgerbeteiligung durchführen müssen. Das heißt, die Bauämter und Stadtplanungsbereiche sind da zwingend vorgesehen, eine gewisse Beteiligungsformate eben doch durchzuführen und die auch so zu legen, dass sie nachvollziehbar für alle Betroffenen sind. Also stellen Sie sich vor, es wird zum Beispiel ein 12-stöckiger Wolkenkratzer quasi neben ihrer E+1 Eigentumswohnung zum Beispiel, ja, in dem sie quasi im ersten Stock sitzen, direkt neben ihnen gebaut. Dann werden sie merken, okay, wegen Beschattung, wegen Lärm, wegen verschiedenen Änderungen, wie zum Beispiel der ÖPNV vor ihrem Haus und so weiter, da werden sie direkt betroffener sein, ja, weil sie die Auswirkungen im Alltag sehr stark spüren werden, ja. Für solche Fälle zum Beispiel, wo stark, also bei Neubauten, bei Sanierungsmaßnahmen oder bei Dauerbaustellen oder solchen Themen zum Beispiel sind. Da ist es zwingend vorgesehen, da kann man gar nicht anders. Nichtsdestotrotz nehme ich jetzt wahr, für Deutschland ist der Wille, um freiwillige Bürgerpartizipation zu machen. Ja, also zum Beispiel Fragen wie zum Beispiel der Haushalt, in welchen Investitionen werden zum Beispiel Großprojekte gefördert. Durchaus auch Bürgerkonferenzen zum Beispiel abgehalten werden, indem man offen diskutiert, ja, sind denn die gewählten Vertreter jetzt wirklich noch in der Lage, alle Meinungen, die so sagen verschiedene Studien auch, gesellschaftlich immer diverser werden. Also das ist ein großes Problem der Politik oder eben auch der kahlen Entscheider. Kann ich denn die Mehrheitsmeinung der Bürger noch so in mich vereinen als gewählter Vertreter? Oder muss ich eigentlich wirklich sagen, ich muss mir zu dem Punkt quasi die wirkliche Meinung mal abholen, was mehrheitsfähig ist, weil ich mich nicht zutraue, hier einfach in eine Richtung zu entscheiden, um hier meine Wähler zu vertreten in so einem Abstimmungsverfahren, obwohl ich die selbst gar nicht kenne, weil die vielleicht auch sehr unterschiedlich oder stark diskutiert werden, manche Punkte. Ja. Das ist so ein gesellschaftlicher Trend, der zunehmend wird. Und deswegen sind so alles, was strategische Themen sind, also wo werden zum Beispiel Wirtschaftsbetriebe angesiedelt? Wie sieht die digitale Agenda aus, weil wir ja auch in der Digitalisierung sehr starke Investitionsmaßnahmen vorfinden? Wo ist zum Beispiel auch das Thema Aufenthalt in Örtlichkeiten, also soziale Räume, wo werden die geschaffen, wo ist der Bürgerdialog sozusagen verortet an der ganzen Stelle, wo sind Begegnungsstätten innerhalb von gewissen Bereichen, wo sich die Bürger übergreifend zu Themen austauschen und es nicht beispielsweise nur Konsum oder sowas im Einzelhandel forcieren. Solche Themen werden da sehr stark diskutiert und werden quasi zunehmend auch in Beteiligungsformaten umgemünzt. Gleichzeitig ist es immer spannend für Kommunen auch mit weiteren Einrichtungen zu kollaborieren. Das macht insbesondere eben auch unsere komplexe Welt aus, dass wir also nicht mehr Sachen alleine entscheiden als Verwaltung, sondern Sozialverbände, Wirtschaftsvertreter, Bürgervereine oder wie auch immer zu unterschiedlichen Themen wie Ehrenamt, wie Nachhaltigkeit, wie Beschäftigtenmangel, also Fachkräftemangel, solche Themen, die kann man meistens nicht alleine lösen, sondern da braucht man kollaborative Partner und auch hier werden die einbezogen in den Dialog und werden sozusagen auch in den Beteiligungsverfahren sozusagen herangezogen und dementsprechend mal unter den Ausführungen sehe ich sehr hohe Relevanz hier in Deutschland für dieses Thema.
Vielen, vielen Dank, Herr Schachtner. Frau Zikon, wie sieht es denn im Vergleich dazu in Österreich aus?
Ja, Österreich hat ein paar Ähnlichkeiten zu Deutschland. Die Unterscheidung, die Christian angesprochen hat, dass es gesetzlich verpflichtende Öffentlichkeitsbeteiligung geben muss in verschiedenen Materien, das ist auch in Österreich so, insbesondere bei umweltrelevanten Planungsverfahren zum Beispiel, Abfallwirtschaftsbereichen, Forstgesetz, Wasserrecht, aber auch natürlich in der Raumordnung oder bei strategischen Umweltprüfungen, da sind gesetzliche Beteiligungen tatsächlich vorgeschrieben. Es geht natürlich auch darum, die Parteienrechte zu wahren. Und dann gibt es den zweiten Bereich, der auch schon angesprochen worden ist, diese freiwillige Beteiligung. Und da würde ich das ähnlich sehen wie in Deutschland, dass es zunehmend wichtiger wird, einerseits um wirklich diesen Interessensausgleich schaffen zu können, aber auch natürlich als demokratiepolitisches Instrumentarium, dass es Akzeptanz, Verständnis, Umsetzungen erleichtert werden. Und da gibt es wirklich ganz, ganz viele Teilbereiche, in denen das mittlerweile sehr gut und auch relevant umgesetzt worden ist. Angesprochen worden ist schon, wenn es um die zukünftigen Entwicklungen, strategische Entscheidungen geht, auf kommunaler oder auch regionaler Ebene. Da ist es mittlerweile, kann man sagen, wirklich fast immer so, dass Stakeholdergruppen, also nicht nur Bürgerinnen und Bürger, sondern auch Vertreterinnen und Vertreter von Unternehmen, von Vereinen im Ehrenamt etc. einbezogen werden. Eben, es geht wirklich darum, die unterschiedlichen Akteursgruppen, je nachdem, welche Fragestellung halt im Vordergrund steht, mit einzubeziehen. Und wir haben an der Fachhochschule Oberösterreich, auch im Rahmen von Projekten mit Studierenden, machen wir seit über 15 Jahren wirklich immer wieder auch solche Erhebungen, die konkret für Gemeinden die Datengrundlage oder auch die Prozessgrundlage sind für ihre strategischen Weiterentwicklungen. Und da haben wir schon sehr viele Projekte und Themenbereiche begleiten und unterstützen dürfen. Egal, ob das jetzt in der Gesamtentwicklung der Gemeinde ist, was wünschen sich die Bürger, welche Ideen haben, was brauchen sie, welche Potenziale haben wir, die wir noch nicht sichtbar gemacht haben und wo sich auch Menschen dann engagieren möchten. Ob es um die Gestaltung von der Kinderbetreuung geht, auch die Gemeinde übergreifend zum Beispiel zu gestalten. Oder wenn es um den Erhalt oder die Modernisierung von Infrastrukturen geht, Nachnutzung von Räumlichkeiten, Leerständen, innerstädtische oder innerörtliche Leerstände zum Beispiel. Oder auch Infrastrukturen wie Sporteinrichtungen, Hallenbäder. Da braucht es auch immer das Commitment, wollen wir das überhaupt noch? Und wenn ja, wie wollen wir das und wie können wir uns das auch vorstellen, dass wir uns hier engagieren? Es genügt eben nicht, dass man als Bürger oder Bürgerin nur sagt, ja, wir brauchen alles und ich nutze es dann nicht, sondern es braucht auch dieses Commitment. Und das dazu eignet sich Bürgerbeteiligung oder Öffentlichkeitsbeteiligung sehr, sehr gut, dass man eben diese Akzeptanzförderung und diese Verantwortlichkeit einfach auch unterstützt. Ja, also die Themenfelder, die sind auch sehr, sehr vielfältig. Auch da ist das gesamte Spektrum von Gesundheit, über Kultur, über Sport, über Energiethemen, gerade jetzt auch im Themenbereich der Nachhaltigkeit ein wesentliches. Aber auch alle Zielgruppen. Es gibt Themenstellungen, die eher auf ältere Personen abziehen, Themenstellungen, die für Kinder relevant sind. Und hier gibt es auch Formate, wo speziell diese adressiert werden. Jugendbeteiligung, ja, oder Personen, die neu zugezogen sind, migrantische Mitbewohnerinnen und Bewohner. Also das Spektrum ist hier sehr, sehr, sehr breit. Und ich finde auch, das knüpft auch den Bogen, dass die Art und Weise, wie beteiligt wird, sich auch sukzessive vielfältiger geworden ist und hier auch die Gemeinden und Regionen sich hier intensiver damit auseinandergesetzt haben. Darüber hinaus vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt in Österreich. Es ist angesprochen worden, das Thema Bürgerhaushalte. Wir haben vor einigen Jahren eine umfassende Erhebung gemacht in Österreich. Wie schaut es damit aus? Wir haben da weniger Erfahrung damit, also zu diesem speziellen Themenbereich. Was aber sehr, sehr verbreitet hingegen ist, ist das Thema Agenda 21 Gemeinden. Die gibt es schon seit 25 Jahren und für Oberösterreich gesprochen zum Beispiel sind es von 438 Gemeinden 130, die da, rund 130, die da mitgemacht haben. Also da sieht man schon, dass das eine wirklich erfolgreiche Beteiligungsart und Weise ist. Und das wird auch entsprechend unterstützt, prozessual, finanziell, gerade um auch Gemeinden, die weniger Ressourcen beispielsweise im Personalbereich haben oder auch finanziell enger den Gürtel schnallen müssen, dass es ihnen dennoch ermöglicht wird, in solche Prozesse hineinzugeben, wenn sie das wünschen wollen und einen Wert darin sehen. Und im Rahmen dieser Agenda-Gemeinden gibt es natürlich verschiedenste Formate, die hier auch angewendet werden. Das Thema der Bürgerräte, das ist in Österreich sehr intensiv, in Vorarlberg wird es eingesetzt. Die sind da hier, finde ich, auch eine Art Vorreiter. In unserer Gegend ist es eher sozusagen noch nicht so, oder in Oberösterreich, wo ich angesiedelt bin, ist es noch nicht so verbreitet, aber es braucht auch immer das entsprechende Thema und die entsprechende Bereitschaft, das auch gut mit hereinzunehmen. Genau. Letzter Punkt vielleicht noch, die Häufigkeit, ja, das habe ich schon angesprochen, hat sich natürlich intensiviert, aber man ist auch meines Erachtens kritischer geworden, nicht nur zu beteiligen um der Beteiligung willen, weil es halt irgendwie möglich ist oder weil man eine schnelle Umfrage machen kann, sondern auch, weil man wirklich die Menschen ernst nehmen will und gut hinterfragt, wann ist es denn wirklich sinnvoll. Ja? Und da mag ich vielleicht gleich vier Elemente einwerfen oder ins Gespräch einbringen. Wesentlich ist da wirklich dieses politische Commitment, dass die politischen Entscheidungsträger wirklich dahinter stehen, diesen Prozess in Gang zu setzen oder zu gestalten. Und da, wenn ich hier vom Prozess spreche, dann ist es nicht einfach nur diese Beteiligung, dass ich Informationen herausgebe, sondern auch wirklich diese Konsultation oder im Idealfall sogar eine kollaborative Gestaltung mit den Betroffenen machen. Es braucht auch unbedingt eine Gruppe von Personen, die tatsächlich betroffen sind oder die ein Interesse an einem Thema haben, weil ich glaube schon, es wichtig ist, dass man mit den Richtigen, dass man die Personen involviert, die auch zu einem Thema tatsächlich etwas sagen können und nicht zu irgendetwas sich äußern, was sie weder betrifft, wo sie weder eine Einschätzung dazu haben und so weiter. Ja. Und der dritte Punkt, der ist auch ganz wesentlich und ist, finde ich, auch für den Prozess ganz ein unerlässlicher Faktor. Es braucht unbedingt Gestaltungsspielräume. Wenn ich Personen beteilige und von vornherein weiß, ich kann mich in den Entscheidungen gar nicht bewegen, weil es eigentlich schon beschlossen ist, wie die Lösung ausschaut, wie die Umsetzung ausschaut, oder weil es keine finanziellen Spielräume mehr gibt, um etwas anderes umzusetzen, dann ist es eigentlich mühsam oder vergebene Liebesmüh, Menschen einzubeziehen, wenn ich die Ergebnisse gar nicht umsetzen kann oder eben wenn es hier keine Überlegungsspielräume gibt. Und der vierte Punkt ist auch, ich brauche die entsprechenden Ressourcen. Ja, Beteiligung braucht Zeit. Das ist, wenn ich eine Entscheidung von gestern treffen sollte, dann habe ich wahrscheinlich nicht mehr die Zeit, dass ich großartig hier Befragungen mache, irgendwie Open Space Werkstätten etc., Reallabore durchführe. Also dieser Faktor Zeit ist ein ganz, ganz wesentlicher, oder aber auch die Ressourcen, die es braucht, beispielsweise personeller oder finanzieller Natur, um die Prozesse oder die unterstützenden Maßnahmen in die Wege zu leiten oder auf den Weg zu bringen. Und manchmal übersieht man das, wenn es um das Thema Beteiligung geht, dass es diese vier Themenbereiche, politisches Commitment, es braucht Betroffene, Gestaltungsspielräume und Ressourcen, gut sich im Vorfeld überlegen muss, habe ich das überhaupt, damit ich den gesamten Prozess von der Vorbereitung über die Durchführung, aber auch dann die Nachbereitung, Feedback oder Umsetzung wirklich zu gestalten. Und da habe ich den Eindruck, dass man sensibler geworden ist, auch durch die vielen Erfahrungen, die man gemacht hat über die Jahre, dass man sich viel mehr bemüht, nicht nur Befragungen um der Befragungen zu machen oder Beteiligungen um der Beteiligung willen, sondern wirklich ein ernsthaftes Interesse hat. Genau.
Vielen, vielen Dank. Dann nehmen wir mal an, es gibt ein ernsthaftes Interesse von Seiten der Kommunen, und dann vielleicht gehen wir noch einen kleinen Schritt zurück. Wie kommuniziert man denn am besten mit seinen Bürgern? Wie erreicht man denn seine Bürger als eine Kommune? Wie erreicht man diese am besten? Herr Schachtner, vielleicht möchten Sie anfangen, über Ihre Erfahrungswerte oder die Erkenntnisse aus der Forschung zu sprechen.
Ja, gerne. Und da muss ich einschränkend dazu sagen, dass man natürlich da urbane Gegenden, also Stadtgegenden, sehr stark vom Land trennen muss, denke ich, wie der Zugang quasi zu den einzelnen Bürgern gestaltet ist. Das heißt, die Größenklasse der einzelnen respektive aber auch Regelungen, die örtlich in der Region liegen selbst. Das heißt, zwischen den Bundesländern sieht es auch sehr heterogen aus an der Stelle in Deutschland. Welche Instrumente so, ich sag mal, Common Sense sind an der ganzen Stelle. Vielleicht da aufgreifend, also das Thema Kommune 21, das heißt also Bürgerkommunen, hat es auch in Deutschland mal geheißen, war ein Teil des New Public Managements, damals Anfang der 2000er Jahre beispielsweise, um das vielleicht kurz aufzugreifen, hat sich beispielsweise nicht so stark ausgeprägt wie in Österreich als im Quervergleich. Also das heißt, deutsche Verwaltungen sind sehr stark auf individuelle lokale Instrumente eingegangen, haben weniger einen prozessualen, strukturellen Prozess weiter betrieben, obwohl dieser mal angedacht war, eben auch insgesamt von europäischen Richtlinien und so weiter dann damals umfasst war, findet man heutzutage beispielsweise kaum noch. Was heutzutage hier, ich persönlich schon aus 5 Städten, die ich persönlich begleiten durfte, berichten kann, sind, dass sehr häufige Events organisiert wird, Lokalevents, die beispielsweise zu großen Veranstaltungen stattfinden. Ja. Gerade passend, weil sie auch im Allgäu gerade passiert. Sie haben gesagt, ich war lange Chief Digital Officer der Stadt in Kempten. Hier findet zum Beispiel die Allgäuer Festwoche statt, ja, als Süddeutschlands größte, ja, ich sage mal, Kirmes, Messe, Volksfest, wie auch immer das in unterschiedlichen Regionen genannt wird, ja, an der Stelle. Und da ist beispielsweise die Stadtverwaltung sehr präsent und stellt ihre Projekte vor. Das heißt, es gibt eine eigene, ich sag mal, Art Messehalle, Gewerbeabteilung quasi in überregionalen Veranstaltungen, in dem quasi einerseits Umfragen stattfinden, Vorstellungen von regionalen Projekten, die schon zum Abschluss oder die schon vorzeigbar zumindest sind, aber eben auch quasi eine Art Priorisierungsabfrage. Was soll eigentlich intensiver betrieben werden quasi? Wo sind bewusst eben auch Painpoints an der Stelle, die da ganz klar gesammelt werden und dann wieder in den Verarbeitungsprozess in die Fachabteilungen eingespielt werden? Ja? Also so das Thema Vor-Ort-Events, wo jeder, also wo gut bürgerliche Veranstaltungen so nächstes Mal stattfinden an der Stelle, wichtiges Thema. Innenstadtstände, auch ein sehr wichtiges Thema. Sehr häufig gibt es für touristische Gegenden, aber eben auch für große urbane Gegenden so das Thema Infostelen. Ja? Wie navigiere ich mich im Bereich zum Beispiel? Was man sehr häufig vorfindet, sind dann solche expliziten Stände. Da stehen auch mal Beschäftigte aus unterschiedlichen Stadtbereichen beispielsweise und klären auf über gewisse Kampagnen, über gewisse Möglichkeiten, wo sich der Bürger einbringen kann, aber eben auch Vereine oder vom Bürgerverein bis hin zur Wohlfahrt sind sehr häufig an solchen zentralen Punkten vorzufinden, die dann organisiert sozusagen temporär aufgebaut werden, wo man sich eben auch da trifft und erhebt. Wir hatten schon ganz kurz zum Thema Innovationslabore und solche Geschichten, also auch feste, meistens eben auch im Leerstand befindliche Immobilien im Innenstadtbereich zum Beispiel, werden sehr häufig als Begegnungsstätten aufbereitet von vielen Städten. Ja, da wird beispielsweise ein Digitallabor, haben wir in Kempten erst eröffnet, am 17.8. an der Stelle. Da ist also prinzipiell sind verschiedene Informationsstände, die auch in so einer wechselseitigen Ausstellung 3 Monate zum Beispiel sich wechseln. Das ist durchaus auch in Baden-Württemberg so. Das ist in verschiedensten Landesteilen sehr en vogue zu sagen, so Wanderausstellungen an verschiedenen Orten. Der Ort bleibt immer gleich. Es sind Möglichkeiten des ko-kreativen Designs von Ideen, das heißt auch Projektausformung, eben lose Ideenansätze sammeln und diese gemeinsam mit dem Bürger dann verfestigen und diese ausgearbeiteten Themen sozusagen dann in die Fachabteilungen einzuspielen, um dann fachliche Projektteams daraus zu machen. Auch das sind sehr wichtige Begegnungsstätten und würde ich auch im weitesten Sinne als Bürgerbeteiligung sehen. Neben dem physischen, realen Leben natürlich, muss ich als Professor hier für Verwaltungsdigitalisierung natürlich auch digitale Plattformen hier noch mit dazu nennen. Also sehr häufig neben den klassischen Social-Media-Kanälen, die natürlich mehr zum Verbreiten von Informationen, zur Meinungseinholung in sehr einem oberflächlichen, allgemeinen Konsens eingesetzt werden, sind virtuelle Dialogplattformen, die sehr viele Kommunen betreiben, indem es also sozusagen moderative virtuelle Räume gibt, in dem Blogbeiträge also sondiert werden, priorisiert werden, kumuliert werden eben auch, um dann sozusagen einzuordnen, was ist mehrheitsfähig, also welche Aussage ist in welche Richtung zu deuten und ist es ein Teilaspekt zum Beispiel einer Zustimmung oder ist es eine sozusagen Enthaltung eher zum Beispiel mit verschiedenen Teilfacetten. Das wird dann auch systematisch analysiert und da kann 20 Stunden sozusagen Feedback zu gewissen Themenstellungen, die entweder temporär oder gestellt werden, ja. Und kann genauso wie auf Live-Veranstaltungen nur dann eben längerfristig ein Feedback abgegeben werden, asynchron zu wirklich stattfindenden Live-Veranstaltungen. Also als ergänzendes Instrument, dauerhaft, um virtuell darauf zu diskutieren. Es sind verbreitete Systeme mittlerweile eben auch 5, 6 sind in Deutschland so am Markt, die so als Global Player fungieren. Und sehr wichtig wird dann sein, da werden wir vielleicht auch künftig viel mehr davon Gebrauch machen, wenn so das Thema künstliche Intelligenz, Robotik und so weiter im Einsatz sind, um zu analysieren, wie sind gewisse Aussagen tatsächlich auch zu semantischen Sprachaufnahmen bis hin zu Blogbeiträgen zu systematisieren, um daraus eben schlüssige, valide Aussagen zu kumulieren, die dann wirklich auch im Verhältnis zur gesamtabstimmenden Menge eben automatisch verarbeitet werden können, wo dann der Sachbearbeiter sieht, wow, in solchen Dashboards, aha, hätte ich gar nicht gedacht. Also die Teilaspekte sind alle so und so genannt worden und kann es in seinen Sachbearbeitungsprozess sozusagen mit einbinden. Also da gibt es sehr viele Vorhaben gerade auch in der Richtung dazu. Ja. Dann möchte ich aber auch der Franziska noch das Wort erteilen an der Stelle, um auch dazu noch was zu sagen.
Ja, danke Christian. Also wenn es darum geht, wie erreiche ich denn die Bürgerinnen und Bürger auf kommunaler Ebene am besten? Ich glaube, du hast es schon angesprochen, es ist ein Mix eine Kombination von verschiedenen Kanälen, die angesprochen worden sind, vom physischen und vom persönlichen Gespräch bis hin zu virtuellen Themen. Und ich glaube, wichtig ist immer im Blick zu haben, welche Zielgruppe habe ich denn vor Augen. Da wird es unterschiedlich sein, wie ich Jugendliche erreiche oder wie ich eine Generation, ich sage es jetzt mal salopp, 50 plus erreiche. Bei 50 plus oder vielleicht sogar 60 plus ist die gut bewährte und alte Gemeindezeitung immer noch ein sehr, sehr beliebtes Instrument. Würde man möglicherweise gar nicht glauben, aber eben zielgruppenspezifisch ist hier, glaube ich, das wichtige Stichwort, das man im Blick haben muss. Ebenso bei den virtuellen oder digitalen Kommunikationsmöglichkeiten, da ist es auch schon ein Unterschied, welche Social-Media-Möglichkeit ich tatsächlich nutze. Ist es Facebook, Insta oder ist es eine gemeindespezifische App? Sind es Dialogformen oder Dialogplattformen der Kommunen selbst? Also ich glaube, da ist es auch wichtig hinzuschauen, und auch die Bereitschaft wichtig, dass ich nicht mit einem Kommunikationsmedium glaube, ich erreiche eh alles, sondern eine Differenzierung wichtig. Und wenn es um Beteiligung geht, glaube ich, ist es auch nochmal ein zentrales Thema, dass ich mir überlege, wie viel Zeit oder zu welchen Zeiten sind denn diese Beteiligungsmöglichkeiten? Ich gebe Ihnen da 2 Beispiele. Es hat in Österreich nach der Flüchtlingswelle 2015 viele Initiativen gegeben, um die Menschen schnell zu integrieren, um ihnen auch die Möglichkeit zu geben, die Kultur kennenzulernen, Fuß zu fassen. Und da ist eine Gruppe speziell herausgefallen, die gar nicht so leicht zu erreichen war, und das waren vor allem Mütter. Die zu erreichen, das ist oft gar nicht so wirklich das einfach, und da war einfach der Weg, oder einfacher ist unter Anführungszeichen, dass man Begegnungscafés mit in einer sehr, sehr niederschwelligen Atmosphäre geschaffen hat, die am Vormittag stattgefunden haben, wo die Kinder in Betreuungs-, entweder in der Schule oder in der, im Kindergarten betreut worden sind. Also das ist vielleicht ein Zeitfenster Vormittag, der ganz viele andere nicht, für viele andere nicht möglich ist. Aber eben da braucht es auch diese Sensibilität und Differenzierung. Wen erreiche ich wie? Wie ist auch die Ansprache? Also gerade dieses Mund-zu-Mund-Propaganda kann da oft ein ganz wichtiger Hebel sein. Oder wenn ich eine Person habe meines Vertrauens, die mich darauf aufmerksam macht und sagt, Marc, komm auch mit oder mach auch mit. Ich habe das ausgefüllt oder ich habe mich dort eingebracht oder gehen wir zu zweit dorthin. Dann hilft es sehr, dass sich manche Menschen eher dazu trauen oder sich motiviert fühlen, ja, etwas tatsächlich sich zu beteiligen. Und einen Punkt mag ich noch ergänzen, und das ist das Thema Sprache, einfache Sprache. Im öffentlichen Umfeld oder in der Verwaltung haben wir oft den, ja, ganz unseren eigenen Jargon, unsere eigene Sprache, die aber manchmal nicht die Menschen trifft oder nicht abholt. Und da ist es, glaube ich, auch wichtig, dass wir in unseren Kommunikationsmedien, in unseren Einladungen, in unserer Ansprache, egal ob das im physischen oder im virtuellen Raum ist, dass wir die wirklich vereinfachen. Heißt nicht, dass man die Inhalte vereinfacht, aber sich bemüht, die Sprache so zu gestalten, dass es die Menschen abholt und dass es die Menschen wirklich einlädt. Ja, also diese Niederschwelligkeit, glaube ich, kann man auch durch die Art der Sprache und nicht nur durch den Kommunikationskanal unterstützen. Genau, das wäre noch eine kleine Ergänzung zu den vielen Ausführungen, die ich voll inhaltlich zu den Erfahrungen in Deutschland unterstreichen kann.
Vielen, vielen Dank. Ja, das klang jetzt auch schon ein bisschen an bei Ihren beiden Ausführungen. Mich würde noch interessieren, wie es so um neue Kommunikationswege bestellt ist, zum Beispiel Social Media, oder wir hatten da letztens einen Podcast zu künstlicher Intelligenz beziehungsweise so Chatbots und so weiter. Welche Vor- und welche Nachteile sind damit denn möglicherweise verbunden? Vielleicht können Sie da ein bisschen was zu erzählen, das wäre sehr spannend.
Vielleicht darf ich da ganz kurz anfangen, weil ich habe Ihnen versprochen, ich gebe Ihnen zwei Beispiele, habe aber nur eines angeführt. Mein zweites Beispiel wäre nämlich gewesen, bei uns hat es in der Gemeinde zum Beispiel die Anmeldung zu Sommerkinderbetreuungsmöglichkeiten oder außertourlichen Sommerangeboten für Kinder gegeben. Wie hat die Anmeldeform funktioniert? Man musste persönlich tatsächlich ins Gemeindeamt gehen, ich weiß nicht mehr, den Wochentag, Vormittag. Ja, das ist auch etwas, was ein Hindernis sein kann, dass ich mich, meine Kinder dort anmelden kann und tatsächlich vor Ort sein kann. Wenn gerade da ist das Thema digitale Umsetzung ein wichtiger Bereich oder eine wichtige Möglichkeit, um ja die Beteiligung auch zu ermöglichen. Und da sehe ich schon, da bin ich auch wieder bei dem Bereich, den ich schon angesprochen habe, zielgruppengerecht zu überlegen, wen schließe ich denn aus mit meiner Art und Weise der Beteiligung oder mit meiner Art und Weise, wie ich mich einbringen kann, oder wen fördere ich dadurch? Ja, also das ist so ähnlich wie bei der künstlichen Intelligenz mit Algorithmen. Ich habe praktisch mit meiner Selektion, wie ich das gestalte oder mit meiner Wahl der Gestaltung selektiere ich gleichzeitig, wer wird sich denn eher beteiligen oder kann sich eher beteiligen. Genau. Und das trifft natürlich auch auf das Thema Social Media, künstliche Intelligenz ganz stark zu. Und auch, ich habe es schon angesprochen, die Themenbereiche, welche Social Media, welche Plattformen nutze ich, was verstehe ich darunter, bediene ich mich den herkömmlichen oder habe ich eigene Möglichkeiten, das aufzubauen, habe ich auch das Know-how, habe ich auch die Manpower, das entsprechend zu tun oder zu machen. Genau, das wollte ich hier gleich mal noch anführen, weil es zur letzten Frage noch anknüpfend war.
Ja, vielen Dank, Franziska. Ja, also insbesondere würde ich da jetzt zwei Beispiele ausführen wollen, denen ich selbst gerade beteiligt bin, indem wir gerade was aufbauen mit verschiedenen Projektträgern. Das erste ist so das Thema Beteiligung der Bürger über 3D-Stadtmodellierung, das heißt das Thema virtuelle und augmented reality Applikationen. Da ist gerade verschiedene Forschungseinrichtungen, unter anderem die TU München, beschäftigen sich sehr stark an verschiedenen Lehrstühlen mit diesem Thema, wie geht in der Geografie die Entwicklung weiter. Ja, also der klassische Vermesser sozusagen der 80er Jahre ist ja heutzutage auch schon ein Informatiker sozusagen an der ganzen Stelle, in dem also verschiedene geografische Lagen erhebbar sind und wir quasi eben objektgebunden in verschiedenen Regionen faktisch einen digitalen Zwilling, also ein Abbild der Realität schon mit dabei haben. Da sind verschiedene Use Cases noch nicht wirklich ausdefiniert und in der Praxis noch nicht in Anwendung. Sehr viele Kommunen sind in den ersten Zügen, um zum Beispiel solche Applikationen zu entwickeln. Es gibt aber auch schon Vorreiter, die sich seit 20 Jahren damit beschäftigen, muss man auch ganz ehrlich dazu sagen. Und das Thema VR ist auch ein Beteiligungsinstrument aus meiner Sicht. Ja. Das heißt, Virtual und Augmented Reality Brillen habe ich letztes Mal gelesen. Quasi 3/4 der bundesdeutschen Beschäftigten hat schon mal eine Virtual Augmented Reality Brille aufgehabt, respektive 20% der Bundesbürger besitzen sowas auch. Ja. Also wahrscheinlich jetzt eher auf der PlayStation 5 als VR2-Variante und nicht als professionelles Instrument, aber immerhin. Also man muss dazu sagen, quasi der 3D-Raum sozusagen, die Simulation ist natürlich auch ein spannender Bereich, mit dem sich Gemeinden und Städte beschäftigen sollten. Das bedeutet also, über so eine Art Navigationsoberfläche, wie sie über Google Maps oder ähnliche Applikationen finden, kann man ja sehr stark reinzoomen und 3D-Elemente so verschiedenen Regionen eben auch erlebbar machen. Was natürlich auch denkbar wäre, und da arbeiten wir jetzt gerade dran, ist quasi, wie sieht Beteiligung aus? Also wie kann man visuell aufbereiten, welche Veränderungsmaßnahmen, welche Szenarien vielleicht auch gerade geplant werden, ja, sowohl im städtischen Bereich, als auch was innerhalb verschiedener Verwaltungsorganisationen geplant wird, ja, also das Rathaus als virtuelle 3D-Applikation, in denen ich in virtuellen Räumen reingehe und sage, was läuft da, ja, dann kommen da Videoclips, was da gerade geplant ist quasi, wo die Schwerpunktthemen welcher Abteilung sind, und ich kann dann sozusagen als virtuell jemand, der 3D mit den Klickern so reinklickt, verschiedene Optionen der Abstimmung zum Beispiel machen und sagen, ja, gefällt mir. Gehe ich nach links in den Raum, bin ich mehr für eine gewisse thematische Ausrichtung des Themas, das da funktioniert, oder eben auch nicht. Also ich kann das ganze Thema sehr stark ausfiltern und auch auswerten, was läuft derzeit simultan an Prozessen innerhalb einer Stadt, wenn ich in 3D-Simulation investiere. Und dann quasi eben auch die Möglichkeiten, Points of Interest, ja, also keine Ahnung, ich schreibe mich jetzt bei der VHS, da sind noch freie Plätze ad hoc ein, quasi, indem ich auf das VHS-Kläuschen in Google Maps klicke und sage, okay, da bin ich virtuell jetzt in einem Live-Chat drin, wo wir gerade Englisch B2 machen oder so an der ganzen Stelle, ja, oder ich eine Nachbarschaftshilfe organisiert habe zum Beispiel und solche Themen quasi, die zentral von der Stadt koordiniert werden und aufmodelliert werden, damit Private eben auch, also so die DevOps-Community spricht man da gern davon, eben auch was davon hat, als für eigene Zwecke sinnvolle Dinge, die eben auch quasi das gesellschaftliche Zusammenleben stärken. Also solche Themen, ein Beispiel. Das zweite ist das Thema auch virtuelle Bürgersprechstunde. Erstmal trivial anmutendes Thema, wo man aber wissen muss, dass sehr viele Authentifizierungsprozesse und sehr viele Dokumententransferprozesse in so einer Beratung stecken. Wenn Sie vorstellen, Sie gehen physisch in Ihr Bürgeramt rein, da haben Sie meistens Sachen dabei, da müssen Sie kenntlich sozusagen erst Daten bereithalten und das muss möglichst nachvollziehbar sehr viel für unterschiedliche Fallszenarien sein, damit Sie den richtigen Sachbearbeiter erstmal bekommen zum Beispiel. Ja. Also virtuelle Bürgersprechstunden, die gut gemacht sind, sind einerseits nachvollziehbar, da kann ich sofort einen Termin haben, da weiß ich sofort auch, wenn freie Terminslots zum Beispiel frei werden aufgrund von Krankheiten, von vorherigen Anmeldern oder von die auch tatsächlich zum Beispiel der Sachbearbeitungsprozess dann aufgebaut ist, von dem ich bearbeite, ja, brauche ich das, habe ich in 2 Wochen wahrscheinlich die Genehmigung, habe ich es in 4 Wochen, habe ich vielleicht Unterlagen nur teilweise hochgeladen im Portal und die Sachen fehlen mir zum Beispiel für den weiteren Prozess. Das weiß dann zum Beispiel diejenige, mit dem sie sich in einen virtuellen Call einladen, da haben sie vorher schon ihren Personalausweis in die Kamera halten müssen, damit sie authentifiziert worden sind und derjenige hat schon ihre Unterlagen, dass sie derjenige sind, der sie auch im Virtuellen angeben zu sein. Und dann kann der Ihnen genau sagen, Ihr Antrag auf Seite 5, da fehlt noch das und ich brauche das in beglaubigter Form, das müssen Sie schicken oder per virtuellem Zertifikat hochladen und so weiter, kann auf Ihren Fall in der virtuellen Beratung 1:1 zum Beispiel eingehen. Daran arbeiten wir gerade, um diese Beratungsszenarien auch besser zu machen, weil auch das ein beteiligungsorientierter Prozess ist, weil wir die gesamten Erfahrungen quasi der Bürger als Kunden jetzt damit einsammeln sozusagen, um das in ein besseres Nutzungserlebnis quasi dieser Bürger Beratung einzubringen beispielsweise. Das wären jetzt 2 Themen, was dabei die Problemstellungen natürlich sind. Verfügbarkeit der Daten. Sehr häufig sind IT-Infrastrukturen aus den 80er Jahren fortgeschrieben worden. Das heißt, wir haben keine vernetzte Datenstruktur, sondern wir haben Datensilos. Ja. Macht es schwierig für übergreifende vernetzte Applikationen. Es sind sehr alte Daten in den Beständen. Thema Grundsteuererhebung haben wir, glaube ich, alle im Bundesdeutschland gerade so das Problem gehabt. Ja. Daten aus den 50ern werden nicht weitergeschrieben, sondern ad hoc erhoben. Was gibt es da für Probleme dazu? Rechtssicherheit, ein großes Thema. habe auch eigene Instrumente, um Authentifizierung, um rechtliche Beglaubigungen und solche Sachen im virtuellen Raum durchgehend, als durchgehender Prozess machen zu können. Verständlichkeit, die Franziska hat es gesagt, einfache Sprache, ja, unterschiedliche Level sozusagen anzubieten im Response und natürlich auch im Dialog das Thema Bashing, Aggression. Also wir haben auch eine starke Quote an Menschen, die nicht mehr in die Bürgerberatung vor Ort dürfen, weil sie Hausverbot haben, ja, weil sie gewalttätig geworden sind, ausfallen etc. An der Stelle gegenüber dem Sachbearbeiter, das heißt, wir brauchen auch in Szenarien virtuelle Szenarien, um die Sicherheit der Sachbearbeiter in verschiedenen Gegenden der Bundesrepublik auch dauerhaft sicherstellen zu können. Und das sind große Herausforderungen, die eben der Dialog und eben auch die Kommunikation eben auch mit sich bringen, muss man auch ehrlich sagen. Ja.
Vielen Dank. Die zielgruppengerechte Ansprache klang schon ein bisschen an vorhin, aber ich finde das eigentlich eine der spannendsten Fragen bei der Bürgerbeteiligung. Als gerechtigkeitsinteressierte Kommune oder sowas möchte man ja erreichen, dass sich nicht nur die immer gleichen Bürger und Bürgerinnen mit viel Zeit, mit viel Bildung, mit guten Netzwerken und so weiter beteiligen, sondern vielleicht auch Bürgerinnen erreichen, die wenig Zeit haben, vielleicht die Sprache noch nicht so gut sprechen und sozial nicht so gut eingebunden sind, also vielleicht eher marginalisiert sind. Wie kann man denn so eine sozusagen lokalpolitische Selbstermächtigung so niederschwellig wie möglich gestalten?
Ich kann gerne anfangen und halte mich dann kurz an der Stelle. Was aus meiner Sicht sehr empfehlenswert ist, das haben verschiedene Transformationsagenturen in Bundesländern gezeigt, sind das Thema Paten und Multiplikatoren. Das heißt, Leute, die auf geringfügiger Basis sozusagen eine Art Ansprechpartner quasi angestellt von verschiedenen Kommunen darlegen, die gleichzeitig aber repräsentativ einen Querschnitt eben für genau diese Subgruppen darstellen, ja, also Leute mit Migrationshintergrund, Leute, die bildungsferner beispielsweise auch sind, dass diese bewusst beschäftigt werden, um zum Beispiel Services der Stadt in leichter Sprache, in übersetzter Form, in beispielsweise aber auch unterrepräsentierten Genderformen in gewissen Bereichen, Technik oder in beispielsweise Bereichen, wo es sehr stark um Bauarchitektur zum Beispiel geht, ja, dass man das aufbereitet in der Form, dass es beispielsweise auch Leute, die damit gar nichts zu tun haben, ja, die da eher Probleme in der Schule schon damit hatten oder so, nachvollziehen können. Ja. So Aufklärungsteams, die durch verschiedene Stadtteile laufen, Bürger ansprechen auf der Straße oder eben auch Events in Stadtteilen machen beispielsweise. Sowas, um Subgruppen zu erreichen, um den Kiez, so nenne ich es jetzt mal, ja, auch tatsächlich zu repräsentieren von Leuten, die dann so auch ein gewisses Standing haben und gewisse Repräsentativität eben von Leuten aus der Gegend sozusagen eben auch darstellen, quasi, die auch Zulauf haben, die einzusetzen, ist sicher ein gutes strategisches Mittel für eine Kommune, um da eben auch in deren Namen die Message so rüber zu transportieren an der Stelle.
Genau, da mag ich gleich ergänzen. Also das spricht im Grunde das große Thema Vertrauensbildung an. Solche Multiplikatoren oder repräsentative Personen für eine Gruppe, die sich sonst vielleicht wenig oder aus unterschiedlichen Gründen nicht einbringen würde. Da kann auch das Thema das sein, dass es eigentlich um das Thema Vertrauen geht. Vertraue ich dem überhaupt? Ist es ein ehrlich gemeinter Prozess? Welche Konsequenzen hat es tatsächlich für mich als Person? Das sind alles Elemente, die, glaube ich, ganz wichtig sind, gut zu kommunizieren. Welche Art von Beteiligung ist es? Die Erwartungshaltungen, was geschieht mit den Ergebnissen? Was ist meine Rolle damit dabei? Bin ich anonym oder bin ich dann auch sichtbar? Wir haben beispielsweise an der Fachhochschule Prozesse begleitet, wo es um die Kinderbetreuung gegangen ist. Und es war kein digitaler Prozess, sondern wir haben uns physisch mehrfach getroffen mit ausgewählten Personen. Und am Ende des Prozesses ist herausgekommen, dass manche die Angst hatten, wenn ich jetzt draußen bin und einkaufen gehe, wird jemand dann sagen, boah, du warst dann auch bei diesem Prozess dabei und jetzt haben wir diese blöde Entscheidung oder diese Lösung getroffen, die mir überhaupt nicht gefällt und du warst da auch dabei. Auch wenn die Diskurs oder die Lösungsfindung vielleicht viel diverser und differenzierter war. Also auch solche Ängste zu nehmen, beziehungsweise gut zu kommunizieren, wie wird der Prozess sein? Was geschieht mit den Ergebnissen? Ist es anonym? Wie kann ich Vertraulichkeit zusichern? Auch solche Rahmenbedingungen sich gut zu überlegen, ist ein ganz wichtiger Teilbereich für den Prozess, um auch Personen zu motivieren, sich zu beteiligen. Und darüber hinaus, glaube ich, ist es auch für manche wirklich wichtig, dass sie persönlich angesprochen werden. Und wenn ich sage, Herr Reichert, ich möchte Sie gerne dabei haben. Es würde mich sehr freuen, dass Sie hier dabei sind. Dann macht es etwas anderes, als wenn ich einen anonymen Aufruf über die Gemeinde-App mache oder in der Gemeindezeitung die Einladung ausschicke. Und das hat sich auch bei Studien, zumindest in Österreich, gezeigt, dass nicht angesprochen werden einer der größten Hindernisse ist für die Beteiligung im Ehrenamt. Und da glaube ich auch, das ist etwas, je nachdem, wie der Beteiligungsprozess ist oder welches Zielsetzung, aber dass gerade dort ein sinnvolles Instrument ist, wenn es um Personen geht, die sich nicht von sich aus melden oder nicht von sich aus beteiligen würden. Und dann, glaube ich, sind auch noch ein paar Themen wirklich relevant, wie dass ich es vielleicht von der Zeit her erleichtere. Ich habe zuerst das Beispiel mit den migrantischen Mamas gesagt, die nicht am Abend oder am Nachmittag Zeit haben, sondern wo ich eben ein Zeitfenster finden muss, wo genau diese Personen gut sich einfinden können, dass es ein geschützter Rahmen ist beispielsweise oder dass ich Kinderbetreuung anbiete oder dass es zusätzliche Anreize gibt, beispielsweise wenn es um Jugendliche geht, dass sie vielleicht einen Kinogutschein bekommen oder bei einem Sportclub, bei einem Spiel dabei sein dürfen etc. Also solche Überlegungen können helfen, um wirklich auch die Motivation zu erleichtern und zu unterstützen. Und manchmal ist es auch so, dass ich wirklich zu den Menschen hingehen muss, dort, wo sie sich sowieso aufhalten. Christian hat es schon gesagt, das ist von den Innenstadtständen, wo sie einkaufen gehen oder wenn es sowieso schon eine Festivität gibt, wo ich die Menschen praktisch treffe, dass es keinen zusätzlichen Weg ist, sondern dass es praktisch dass ich die Menschen dort abhole, wo sie sich tatsächlich aufhalten und befinden. Hängt natürlich immer davon ab, welche Art von Beteiligung, für welche Zielgruppe, für welches Thema eignet es sich tatsächlich. Und im sozialen Bereich oder in den sozialen Medien oder im virtuellen Bereich, glaube ich, ist es auch wichtig, dass man über die entsprechenden Communities arbeitet, um überhaupt die Menschen dort zu erreichen, wo sie tatsächlich sind.
Vielen, vielen Dank. Dann möchten wir vielleicht wieder ein bisschen mehr in den Vergleich kommen. Welche Unterschiede in der Kommunikation und der Einbindung zeigen sich denn im grenzübergreifenden bzw. überregionalen Vergleich? Wie unterscheidet sich vielleicht die Beteiligungskultur, je nachdem, wo sich beteiligt wird? Herr Schachner, Sie hatten das Thema regionale Identitäten vorhin schon kurz angesprochen. Welchen Einfluss haben diese denn auf die Kommunikation und die Einbindung mit den Bürgern?
Ja, also dazu möchte ich vielleicht anfordern, weil die Franziska dann sicher die bayerisch-deutsche Grenze sozusagen zu Österreich schildern wird an der Stelle. Ich kann vielleicht dann zu Baden-Württemberg noch dazu sagen, weil ich habe Forschungsinstitut in Basel, ja, als Grenzstadt zur Schweiz zu Baden-Württemberg an der Stelle. Da fange ich vielleicht da mit der regionalen Identität an, grenzüberschreitend. Ich nehme immer sehr stark wahr, also dass partizipative Prozesse in der Schweiz sehr stark ausgeprägt sind. Ja. Also Schweizer Behörden machen quasi keinen einzigen Fußschritt, ohne nicht so die Mehrheitsmeinung der Bürger zu haben. Die haben auch rechtlich sehr diese direkte Demokratieprinzipien verortet. Das heißt also Gesetzesvorschläge des Parlaments fallen zum Beispiel raus, wenn sie keine Mehrheit in der Bürgerschaft findet, ja, an der Stelle. Das ist wiederum sehr spannend, auch von der kulturellen, von der Region her, ja, zu fassen. Ich persönlich habe auch eine zweite Dependance in Graubünden, also quasi in der Ostschweiz, ja, in der Grenze eben zu Österreich mit dazu. Und da nehme ich es zum Beispiel persönlich auch wieder komplett anders wahr. Ja. Das sind sehr wichtig, dass lokalspezifische Ausdrücke, Dialekte und solche Themen zum Beispiel auch in virtuellen Beteiligungsplattformen einherfinden. Also in einem klassischen hochdeutsch formulierten Plattformansatz hat man da zum Beispiel sehr große Probleme, um Akzeptanz zu finden. Das heißt, die lokale Identität, also mit wann öffne ich mich überhaupt mit meinen Bedarfen, wann bringe ich mich ein, um Verbesserungen überhaupt in der Gesellschaft reinzubringen, hat in dem, was ich hier wahrnehme, sehr stark lokalspezifischen Fokus. Ja. Deswegen haben es zum Beispiel bundespolitische Angelegenheiten in der Schweiz sehr schwer, die übergreifend sind, weil sehr stark alles regionalen Fokus hat an der Stelle. Und hier sollte man, glaube ich, bei der Bürgerbeteiligung, weil das ja das klassische regionale Thema eigentlich ist, wo ich dann sage, ja, das hat vielleicht einen Umkreis von 80 bis 100 Kilometer, ja, wo ich mich noch selbst identifiziere mit, ja, wir sind die Gleichgesinnten. Wenn ich dann darüber hinausgehe, sage ich, okay, das sind schon die anderen oder sowas. Das hat schon sehr starken Einfluss, wie ich mich öffne quasi und wie ich dann selbst eben mich auch zum Beispiel bei Kreisen oder bei noch größeren Einrichtungen, es gibt ja auch zum Beispiel Metropolregion Rhein-Neckar zum Beispiel in Baden-Württemberg, die zum Beispiel überregional versucht, gleiche Standards zu forcieren an der Stelle. Da ist schon die Frage, identifiziert sich jeder mit der Region gleichermaßen, wie er sich mit seiner eigenen Kommune oder seinem eigenen Stadtviertel identifiziert und bringt er sich da gleichermaßen ein. Also die These stelle ich tatsächlich auf, dass man sich sehr stark eben eher mit dem eigenen regionalen Umfeld tatsächlich identifiziert und da Maßnahmen intensiver sich mehr Zeit nimmt als Bürger, als wie wenn es globalere Themen sind, die übergreifender Natur sind. Das nehme ich sehr stark wahr.
Ja, also diese persönliche Betroffenheit, ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt. Immer dann, wenn ich von den Konsequenzen von Entscheidungen mehr oder weniger betroffen sein werde, dann werde ich mich eher einbringen. Ich glaube, das gilt auch gut für die österreichische Beteiligungssituation. Was vielleicht für Österreich auch noch spezifisch ist, gerade die kommunale Ebene ist bei uns sehr kleinteilig organisiert. Wir haben rund 2100 Gemeinden in Österreich. Und die durchschnittliche Gemeindegröße nach Einwohnern liegt bei rund 3400 Einwohnern. Wenn man sich das dann vorstellt, dann klafft das auseinander von Wien, die nicht ganz 2 Millionen Einwohner haben, bis zu Gemeinden, die nicht mal 100 Einwohner und Einwohnerinnen haben. Und da kann man sich dann auch vorstellen, dass sich die Art und Weise, wie ich beteilige, sich sehr stark differenzieren wird. Und gerade in der Kleinheit kennt man sich oft auch. Da passieren dann Austausche, Informationen, auch oft sehr informell. Und die persönliche Teilnahme spielt eine große Rolle oder größere Rolle, finde ich, in kleineren Einheiten. Allerdings muss man schon sagen, die Tendenz, dass man digitale Angebote schafft, gerade wenn es um Befragungen geht, das ist, glaube ich, State of the Art. Elaboriertere Anwendungen, wie zum Beispiel KI-unterstützte Auswertungen, so wie du das zuerst geschildert hast, das sehe ich als etwas, was definitiv größeren Städten, die auch Kapazitäten, eigene IT-Unternehmen, Abteilungen haben, vorbehalten ist. Also das überfordert definitiv die kleineren Gemeinden. Es ist auch von der Art und Weise der Abwicklung sozusagen dann ein bisschen anders gelagert. Also da würde ich einen Unterschied sehen, dass der Größenunterschied oft auch die Möglichkeiten beeinflusst, welche herangezogen werden. Aber letztlich, glaube ich, gibt es auch viele Unterstützungsangebote, die den Bereich partizipative Gestaltung von Gemeinden mittlerweile sehr gut abholen. Es gibt Institutionen oder Organisationen wie das Regionalmanagement, Leadergruppen, die Landesverwaltungen und Bundesverwaltungen geben dort und da auch Förderungen, legen Förderungen auf für spezifische Themen und natürlich auch insgesamt die Beratung in solchen Bereichen. Generell würde ich aber sagen, es hängt nicht nur von der Größe und von den Unterstützungsmaßnahmen ab, es ist immer auch eine ganz wesentliche Sache, wie sehen es denn die Entscheiderinnen und Entscheider auf politischer und administrativer Seite? Wollen die das? Sehen sie einen Mehrwert in der Form der Beteiligung? Wenn sie das so sehen, dann machen sie sich auch auf die Suche, dass sie es ermöglichen können. Ja, also ich glaube, die Kleinheit ist eine Besonderheit in Österreich. Die Unterstützungsmaßnahmen, die es gibt, sind für alle zugänglich, aber natürlich will ich es überhaupt, dass ich mich auf den Weg in diese Richtung mache. Das ist nochmal die zweite entscheidende Frage. Das würde ich so als Abrundung zum Thema Österreich sagen.
Dankeschön. Dankeschön. Jetzt kommen wir auch schon zum Ende eigentlich, vielleicht zur letzten zusammenfassenden Frage. Sie haben beide Erfahrungen in der kommunalen Verwaltung und in Bürgerbeteiligungsformaten gesammelt. Was denken Sie denn abschließend? Was ist die größte Schwierigkeit bei der Bürgerbeteiligung? Was würden Sie einer Kommune empfehlen, die plant, mehr Bürgerbeteiligung umzusetzen, damit diese Bürgerbeteiligung erfolgreich wird? Frau Zickon, bleiben wir einfach ganz gern bei Ihnen gleich.
Ja, also ich glaube, ich habe es schon einmal gesprochen im Laufe des Gesprächs. Es muss authentisch und ehrlich sein und es muss Sinn machen und das spüren die Menschen. Wollen die politischen Entscheidungsträger tatsächlich Menschen beteiligen, weil sie ihre Ideen, ihre Perspektiven, ihre Wünsche, ihre Bedürfnisse kennenlernen wollen? Oder ist es etwas, was aufgesetzt ist? Also dieses Ernst genommen werden ist ein ganz zentraler Punkt und der drückt sich dadurch aus, dass es entsprechend kommuniziert wird und auch transparent kommuniziert wird. Ich habe zuerst auch gesagt, die Rollenabgrenzung, wer wird dafür verantwortlich gemacht nach außen? Was passiert mit den Ergebnissen? Wie schaut der Prozess tatsächlich aus? Warum will man das überhaupt? Welche Gestaltungsspielräume fließen denn dann ein? Ja, sehr kreativer Prozess, egal ob im virtuellen oder im realen Umfeld gestartet wird. Was passiert denn mit den Ergebnissen tatsächlich? Und dieses einerseits sich nur zu beteiligen und einen tollen Moment zu erleben oder eine gute Erfahrung zu haben, es geht dann letztendlich auch darum, dass die Dinge umgesetzt werden oder aber, dass man ehrlich erfährt, warum wird es nicht umgesetzt. Also man kann sehr viel Frustration erzeugen, wenn man beteiligt, aber nichts passiert. Oder wenn dann ganz andere Entscheidungen getroffen werden, weil es überhaupt keine Entscheidungs- oder Gestaltungsspielräume gibt. Ja, da sind wir wieder dort, wo ich am Anfang gesagt habe, politisches Commitment, Betroffene, es braucht Gestaltungsspielräume und die Ressourcen. Das muss auch entsprechend transparent kommuniziert werden und ich glaube, das sind so wichtige Erfolgsfaktoren, um die Beteiligung hochzuhalten und umgekehrt keine Frustration zu erzeugen, dass Beteiligung zu eh nichts führt, weil das wird dann dazu führen, dass Menschen dann sagen, ja, beim letzten Prozess hat es nichts gebracht und dann brauche ich mich beim jetzigen auch nicht beteiligen. Und ich glaube, das sollte nicht passieren und da hilft wirklich gute begleitende Kommunikation entlang des gesamten Prozesses. Egal, ob das nur eine Information ist, ob es eine Befragung ist oder ob es wirklich ein sehr kollaborativer Prozess ist.
Vielen Dank, Frau Zikon. Dann dieselbe Frage an Sie, Herr Schachtner, abschließend. Was ist das größte Problem aus Ihrer Perspektive und was macht Bürgerbeteiligung auf kommunaler Ebene erfolgreich?
Ja, also ich kann erstmal alles mitgehen, was die Franziska gesagt hat. Da würde ich sagen, da sind wir uns sehr ähnlich. Was wir, glaube ich, gut, noch nicht gut machen, und das macht dieses grenzüberschreitende Thema hier, finde ich, auch aus, dass wir nicht gut voneinander lernen. Also es ist nicht klar, was sind Erfolgsmodi, also welche Formate funktioniert beispielsweise bei unseren Nachbarn das hervorragend, ja, wie ist in Grenzgebieten zum Beispiel auch eine übergreifende Erhebung der Zufriedenheit, wo kann man von Unterschieden, was macht Österreich besser wie wir in der Verwaltungsdigitalisierung, was macht vielleicht Deutschland besser in der Riegelungsdichte, im Vorausgriff quasi möglicher Inhalte, die potenziell für den Bürger interessant werden an der Stelle. Wie kann ich direkt partizipative Sachen der Schweiz zum Beispiel auch in Deutschland anwenden an der Stelle? Also das funktioniert, glaube ich, noch nicht so gut. Da könnte man voneinander lernen und da könnte man eine Art Minimalstandard auch quasi untereinander vereinbaren. Wie sind denn Einbezüge der Bürgerschaft zu gewissen Leistungen quasi eben auch wirklich flächendeckend in der Fläche durchzuführen, glaube ich. Das ist ein großes Thema. Organisatorisch gesprochen, glaube ich, ist sehr wichtig, dass man eben damit bedenkt, dass man Kapazitäten dafür freihält. Ja, nicht, dass es noch eine Geschichte, dass eine 100% Kraft auch noch mitmachen soll, irgendwie das Ganze gut zu vermitteln oder so aufzubereiten, dass auch jemand verstehen kann an der Stelle. Das sollte ein Pflichtbestandteil und auch Kapazitäten hinterlegt sein. Und zum Schluss würde ich sagen, bedarfsgerechte Formate schaffen. Das heißt, sehr wichtig, dass man unterschiedliche Zielgruppen sich eindenkt. Es gibt einfach zunehmend Heterogenität in unserer Gesellschaft und ich muss alle mitnehmen, quasi, damit es keine Probleme gibt, die ich dann später in kritischen Gesprächen, in Konflikten lösen muss, sondern im Vorfeld mitdenken, quasi alle mit einbeziehen, allen die Möglichkeit geben. Und wenn die Möglichkeit geschaffen wird, nutzen sie sich hier nicht alle, aber jeder muss verstehen können, wann kann ich mich einbringen und in welche Form zielt welches Vorhaben ab. Und das, wenn ich im Hinterkopf habe, dann haben wir, glaube ich, schon sehr viel gewonnen und alles muss nicht neu erfunden werden, wie ich schon eingangs gesagt habe. Voneinander lernen und transformieren heißt eben auch adjustieren und anwenden von vorhandenen Sachen. Ja, und deswegen gesellschaftliche Transformationsprozesse funktionieren quasi eben, indem ich weiß, was hat funktioniert woanders. Ja.
Vielen, vielen Dank, Frau Zikon. Herr Schachtner, wir danken recht herzlich für das Gespräch.
Vielen Dank an das Netzwerk.
Vielen Dank für die Einladung.
Und somit endet auch die 9. Ausgabe des Netzwerk-Podcasts. Falls Sie dazu Anmerkungen oder Fragen haben, dann zögern Sie nicht und schreiben Sie uns unter der E-Mail-Adresse, die Sie in den Shownotes finden. Wir würden uns freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder einschalten, wenn wir mit Herrn Professor Dr. Brett Schneider von der Universität Hohenheim über seinen Demokratiemonitor sprechen. Bis dahin.